Herzlich willkommen, seid Ihnen allen, Andrea Marti. Heute sind wir im Gespräch mit einer unkonventionellen jungen Benediktinerin vom Sarner Jesuskind. Die Schwester Ruth Maria wird uns einige Gedanken über ihren Ruf Gottes mit auf den Weg geben, aber auch über ihr Leben im Kloster. Und so freue ich mich auf das Interview mit der Schwester Ruth Maria und möchte sie bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Ja, herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie da sind, dass ich da darf ein bisschen etwas erzählen von mir.
Schwester Ruth Maria, Sie haben vor dem Eintritt ins Kloster Bernadette Bouchard geheissen. Wie sind Sie denn zu dem ehrwürdigen Namen Ruth Maria gekommen?
Also im Kloster ist ja eigentlich üblich, dass man den Namen wechseln tut bei den einfachen Professor, also bei uns einmal. Und ich habe gemerkt, der Name selber soll ja auch wie ein bisschen ein Programm sein. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht so den Bezug habe zu der heiligen Bernadette. Einfach auch vielleicht darum, sie war eine einfache Schwester gewesen und ich bin mehr eine intellektuelle Persönlichkeit und da habe ich nicht so Parallelen gefunden. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich möchte gerne einen Namen aus dem Alten Testament und eben auch einen Namen, oder sagen wir, kein verweiblichter Männernamen. Und dann ist eigentlich dann die Wahl durch das Lesen vom Alten Testament auf die Ruth gefallen, weil mich die Person so fasziniert. Sie lässt alles hinter sich, sie geht in eine Umgebung rein, wo sie nicht weiß, was sie erwartet. Sie als Frau in dieser Gesellschaft hat sicher keinen geringen Stand gehabt und noch sogar als Witwe. Und das hat mich eigentlich fasziniert. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so auch ein Programm, das ich gesehen habe. Ich gehe in ein Kloster rein, ich weiß nicht, was mich erwartet, beziehungsweise auch im Verlauf von meinem klösterlichen Leben. Und der Name Maria ist eigentlich bei uns üblich, dass der Vornamen ist. Und ich habe das Gefühl, ja, Ruth ist als Testament, es wäre doch schön, wenn wir die Reihenfolge wie in der Bibel haben, also Maria nachher gesetzt. Und weil Ruth so kurz ist, bin ich eigentlich die Einzige, die auch den Namen Maria sagt. Und das freut mich eigentlich, weil ich finde das schön als Doppelname. Also wenn mir jemand nur Schwester Ruth sagt, dann muss ich zuerst überlegen, bin ich jetzt eigentlich gemeint. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Namen. Und ich bin eigentlich heute noch glücklich darüber, dass ich den Namen gewählt habe.
Sie sind ja ganz eine junge Ordensschwester. Oder relativ jung.
Ja, wenn man es nimmt. Im Kloster ist sicher jung, ja.
In der Jugend haben Sie eben mal einen Brief an den Papst geschrieben.
Genau, ja. Ja, das war so gewesen. Ich war in Genf gewesen, also ich habe das KV gemacht, bin dann nachher auf Genf arbeiten, habe dann, weil es Wohnungsknappheit bzw. auch Zimmerknappheit ist, in der evangelischen Stadtmission, also eigentlich eine Freikirche, ein Zimmer gehabt. Dort war ich zusammen gewesen, auch mit einer junge Frau, auch eine katholische Frau, die unter der Essen, und das ist interessant, sie ist in den Fidieu eingetreten, also in Roma, also sie ist eigentlich Trappistin. Und wir zwei haben so ein eine katholische Fraktion gehabt, beziehungsweise ich habe dann auch durch die Kontakt, durch die Stadtmission eigentlich sehr vieles vom Katholizismus hinterfragt, habe mich sogar selber gefragt, soll ich aus der Kirche austreten oder nicht. Also das war bei mir höchst aktuell gewesen. Ich habe mich auch mit befasst mit allen möglichen Sekten, die es gibt. Also Zeugen Jehovas, Mormonen, Moonsekten und was noch alles so ein bisschen auf dem Markt ist. Einfach um zu wissen, wo ist eigentlich die Wahrheit. Und dazu ist in dieser Stadtmission hat man die katholische Kirche einerseits mal sehr hinterfragt. Und man hat das Gefühl, ja, der Papst in Rom, der kümmert sich ja überhaupt nicht um seine Schöfli, wenn man es so sagen darf. Und das hat dann Cecil, so heisst sie, um mich bewogen, hey, schreiben wir mal einen Brief vom Papst.
Und das war der Johannes Paul gewesen?
Ja, genau, Johannes Paul II. Die Antwort ist nicht von ihm gekommen, sondern vom damaligen Weihbischof von Genf, vom Amédée Grab. Und der hat dann uns zu sich eingeladen für ein Gespräch. Und das war natürlich für uns eigentlich der Wahnsinn gewesen, beziehungsweise auch für die in der Stadtmission, weil die haben, oder gewisse, ich muss sagen, sind nicht alle gleich gewesen. Für gewisse war das völlig unglaublich, dass die halt die Obrigkeit sich auch um die Schäfli kümmern, dass ich nicht mehr bewusst ein bisschen den Begriff. Und dann sind wir zum Amedee für ein Gespräch. Und das war für mich eigentlich so ein Wendepunkt in meiner Frage, katholische Kirche, ja oder nein? Weil er hat mir eigentlich das Gefühl gegeben, du kannst auch mit all deinen Fragen, wo du alles hinterfragst, hast du einen Platz in dieser katholischen Kirche? Ich finde es nicht schlecht, wie du denkst, sondern du hast deine Meinung, ich habe deine Meinung und wir sind jetzt gemeinsam auf dem Weg. Und das hat mir eigentlich auch gesagt, ja, ist eigentlich recht. Und ich habe, wenn ich gehe, kein Recht mehr, auch im Kleinen vielleicht das Zeichen zu setzen. Sondern dann kann ich mich gar nicht mehr reinmischen, dann kann ich gar nichts mehr sagen, weil dann habe ich denen den Rücken gekehrt. Und das war eigentlich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, nein, ich bleibe in der katholischen Kirche. Also die Begegnung mit dem Bischof Amedee gab. Und alles gewachsen natürlich aus dem Brief vom Papst.
Schwester Ruth Maria, wissen Sie noch, was so die Kernpunkte waren, die Sie angesprochen haben in diesem Brief?
Also ein Punkt ist natürlich sicher für mich persönlich auch noch dazu mal die Marienverehrung. Ich muss aber auch sagen, das hat auch ein bisschen dran gelegen mit dieser Stadtmission, wo da eigentlich überhaupt kein Verständnis hatte, was eigentlich dahinter ist. Es war sicher auch meine persönliche Situation gewesen, eben, ja, katholische Kirche, ja oder nein. Es war dann auch gewesen, es hat Personen gegeben dort, die das Gefühl haben, alles in der katholischen Kirche ist okkult. Ich sage, es waren Ausnahmen gewesen, aber ich hatte mit solchen Leuten Kontakt gehabt. Und das hat mich natürlich dann schon sehr nachdenklich gemacht und es ist eigentlich auch sehr vieles aus dem herausgewachsen und dann die Fragen sind in diesem Bereich. Und ich hatte dann auch den Eindruck, wahrscheinlich hat man das so ernst genommen, dass man das Gefühl hat, jetzt können wir den Brief weiterleiten an Amedee Kaab. Also für uns eine riesen Überraschung war und auch eine riesen Freude natürlich.
Schön, wie ist denn der Weg weitergegangen bei Ihnen?
Das war eigentlich dann auch in Genf. Eben, ich habe ja vorhin gesagt, ich sei auf der Suche gewesen, mit den verschiedensten Sekten auseinandergesetzt. Und in diesem Ding habe ich das Gefühl, ja, möchte mal anders Ferien machen. Ich weiss nicht, irgendwann ein Kloster angerufen. Ich sagte, ja, wir nehmen keine Feriengäste, gehen Sie auf Bethanien. Dann habe ich mal Bethanien angefragt. Bin ich mal dort als Feriengast gewesen. Ist natürlich etwas anderes, wenn man dort nur als Feriengast ist. Aber das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert. Einerseits das gemeinsame Gebet von diesen Schwestern und dann aber auch die Anbetung in der Krypta, die man ja dort hat. Und ich habe in dieser Zeit dann auch einen Priester kennengelernt, der mir gesagt hat, du, es würde mich interessieren, wie es dir dort ergangen ist. Ja, die zwei Wochen dort im Kloster. Und dann habe ich ihm geschrieben und dann weiss ich noch, hat er mir gesagt, du, so wie du redest, könnte das nicht etwas für dich sein. Und ich weiss noch, ich bin putzteufelswild geworden, als Bücher, was fällt dir eigentlich ein? Ich doch nicht. Also ja, es ist, da haben wir das überhaupt nicht können vorstellen. Hat das aber ein Stück weit mitgetragen und das war interessant. Da war ja dann auch 700 Jahre Jubiläum von der Eidgenossenschaft. Da bin ich so in ein Jugendlager ins Bündnerland. Dort haben wir Radio gemacht. Dort ist ja ganz speziell an Maria Himmelfahrt gibt es eine Prozession im Priegels. Und dann habe ich, weil ich die einzige katholisch war, mit dem Pfarrer ein Interview führen für das Radio Grisha, also wo wir dann ausgestrahlt haben. Und dann der Pfarrer so zu mir, gehen Sie ins Kloster. Und dann denke ich, Gott, Fritz Stutz, was fällt dem eigentlich ich? Wieso kommt der auf das, nachdem er mich für etwa eine Stunde gekannt hat? Und dann, ja, habe ich müssen sagen, ja, irgendwo ist da, glaube ich, schon etwas vorhanden. Und dann ist bei mir auch gekommen, eben mit dieser Cecil, ich heiße Bernadette, ich bin noch nie in Lourdes gewesen. Es wäre eigentlich schon mal gut, auf Lourdes zu gehen. Wir sind dann irgendwie in einer Nebensaison gegangen. Es war eigentlich wunderschön gewesen, nicht viel, wirklich nicht viele Touristen, sage ich jetzt einmal, sondern eher wenige. Dort wiederum sind wir in den Chor gegangen. Und der Priester, der den Chor dort geleitet hat, hat auch wieder gesagt, eben, wenn sie ins Kloster. Und dann denke ich, also jetzt ist schon der Dritte, der sagt, also jetzt muss ich mir das schon ein bisschen etwas überlegen. Und habe dann auch gespürt, es ist immer eigentlich eine gewisse Sehnsucht da, nach dem Religiösen, also einfach nach Christus, aus Interesse natürlich an der Bibel gelesen. Immer aber auch die Auseinandersetzung mit Sektenangehörigen. Also gerade in St. Gallen, die Mormonen sind regelmäßig auf der Straße. Das habe ich geliebt, mich mit denen auseinandersetzen und eben mit dem Christentum halt zu vergleichen. Und in dem Sinne habe ich dann ein Wochenende ausgeschrieben gesehen, da für ins Arme. So Pfingstwochenende. Das fühlt ja eine Kollegin an. Du, das wäre doch etwas. Da sind wir mal zusammengegangen. Und das war der erste Kontakt gewesen mit Samen. Ich hatte auch gar keine Ahnung, dass da ein Kloster ist. Ich hatte keine Ahnung vom Samen Jesuskind, also vom Wallfahrtsort. Einfach nichts. Und irgendwie hat es mich dann immer da angezogen. Habe aber irgendwie auch zuerst nicht ganz gewagt, den Schritt zu gehen. Dann hat mir der erste Priester, den ich gesagt habe, also den ich in Genf kennengelernt habe, ja, du, wenn, dann mach doch einfach mal eine Probezeit, frage mal. Und das war interessant, ich habe hier in Saarne gefragt und im Notkasek St. Gallen. Und das Notkasek hat gesagt, ja, wir haben ganz viele Bauarbeiter, das ist unangenehm. Frag, wenn Saarne ja sagt, geh auf Saarne. Und dann haben Saarne halt ja gesagt. Und ich habe dann einfach gespürt, in dem eigentlich sechsmonatigen Praktikum, doch, das ist es und bin dann eigentlich auch geblieben. Und man hat dann eigentlich mit die Kandidatur genommen, beziehungsweise man hat die Kandidatur einfach auch verlängert für mich. Ja, und dann bin ich da auch halt hängen geblieben. Hat immer Auf und Abs gegeben, aber irgendwo ist die Sehnsucht nach Christus ist einfach da gewesen. Die hat mir einfach auch gezogen. Das ist ja das Interessante, alles Mögliche, was vorne wichtig ist, finde ich immer noch schön. Aber es ist wie auch ein bisschen im Hintergrund gegangen, was andere wichtiger geworden ist.
Ihr lebt jetzt in der Klausur. Hat sich auch die Frage gestellt, einen anderen Weg zu gehen?
Ich habe eigentlich mir das eigentlich nur ganz kurz überlegt, aber das war eigentlich nie ganz aktuell gewesen, weil ich habe in Genf in der Stadtmission eine Erfahrung gemacht und eher eine spontane Person, sehr lebendig. Und ich habe dann gemerkt, nach diesem Gottesdienst bei denen bin ich im siebten Himmel oben gewesen, wenn man so fast sagen darf, am Sonntag. Und am Montag bin ich sehr tief gefallen. Und habe gemerkt, ich brauche eigentlich etwas, wo mich eine gewisse Struktur gibt, wo mir auch gewisse Ruhe in den Alltag gibt. Das heisst, klar, in einem aktiven Orden wäre sicher auch interessant, könnte man auch sehr einsetzen, aber auch gemerkt, für mich selber, ich würde mich wahrscheinlich zu fest in das hineingehen und die Beziehung zu Christus würde leiden. Und ich habe gemerkt, das ist nicht das, was eigentlich für mich das Wesentliche ist. Also von dort her ist das eigentlich nur kurz einmal ein Gedanke gewesen.
Sie wirken auf mich sehr kommunikativ. Wie gehen Sie mit der Thematik Schweigen um?
Eigentlich sehr gut. Ich bin manchmal sogar froh. Also ich hatte gestern zum Beispiel Morgensitzungen gehabt. Am Nachmittag ist eine Maturantin für eine Maturenabend. Und dann habe ich gedacht, oh, endlich kann ich ruhig sein. Also ich brauche beides. Aber ich schätze Schweigen. Und Schweigen nicht einfach, weil es um mich herum still ist, sondern es geht ja dann im Schweigen auch darum, wie kann ich mit Gott in Kontakt treten. Also kann ich mit ihm in Dialog kommen, kann ich sein Wort lesen, kann ich auch Erfahrungen vielleicht aufnehmen von anderen Personen. Und mich dann auch fragen, wie möchte ich das im Alltag umsetzen? Also, wie gestalte ich meine Nachfolge? Von dort her ist mir das natürlich sehr, sehr wichtig. Und schätze ich das auch.
Sie sind heute in der Buchhaltung tätig. Wie sieht denn so ein Alltag jetzt hier im Kloster von einer Benediktinerin aus?
Also, also wir müssen auch vom Morgen um 6 Uhr fangen wir an mit der Laudes, also mit dem Morgengebet. Dann gibt es eine kurze Zwischenzeit, bis um 6:45 Uhr die Heilige Messe ist. Dann gibt es Frühstück und dann, wenn alles erledigt ist, mit Abwäschen, Tee kochen und was sonst noch, vielleicht anfällt, an Kleinigkeiten, haben wir bis um 9 Uhr Zeit für Meditation, Schriftlesung. Dann gehen wir an die Arbeit. Es ist noch ganz unterschiedlich. Schwestern sind im Garten, meine Schwester bedient die Pforte. Ich bin in der Verwaltung, also Buchhaltung, aber es können auch Briefe sein. Es kann auch sein, dass ich Unterricht habe, ich bin auch noch Vizemeisterin, je nachdem. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe etwas vergessen. In meinem Alltag ist es noch um 10 vor 9 so, dass ich mit der Kandidatin die Regeln lese vom Heiligen Benedikt, weil der Benedikt sagt ja eigentlich den Jungen, soll man im Verlauf von einem Jahr dreimal Benediktsregeln vorlesen, also wenn jemand eintritt, damit er weiss, auf was er sich einlädt. Und das hat man eigentlich beibehalten. Was aber ist, wir haben bei uns am Tisch, wo es für allgemein ist, mehr eine Auslese gibt zur Benediktsregel. Und dann habe ich gesagt, merke ja, kommt sie eigentlich der reine Regeltext nicht mit über. Und von dort her machen wir einfach die 10 Minuten, wo wir uns Zeit nehmen, die Regeln zu lesen, was sagt der Benedikt dazu heute. Also heute haben wir sie ausfallen lassen und kommen auch ein bisschen mit über das ins Gespräch. Was heisst das heute? Also manchmal gibt es da wirklich Kapitel, wo man sagt, ja, das kann man jetzt also wirklich nicht mehr umsetzen. Also Benedikt sagt, wenn es einer sich überhaupt nicht bessert, zum Beispiel, dann soll man ihn mit der Rute schlagen. Wenn man mal sagen, hoppla, das ist eine massive Strafe, die man heute nicht mehr darf, die machen, die auch gerade, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht mehr gerade vernünftig ist. Und dann ist natürlich, muss man auch das ein bisschen in die entsprechende Bahnen lenken. Am 11:30 ist dann das Mittagsgebet. Also die Mittagsohren nennen wir es. Anschliessend das Mittagessen. Dann halt eben abwäschen, was das Küche in Ordnung ist. Und dann ist eine Mittagspause bis um 2. Ich mache dann gerne Mittagsschläfe, die anderen gehen im Garten ein bisschen spazieren. Je nach Situation. Und dann eben, ist ab 2 eigentlich wieder bis um, wie sage ich, bis um 4:45 Uhr Arbeitszeit. Klar kann man zwischen ihnen ein 9 Uhr nehmen. Und eben je nachdem, wo man gerade aktiv ist, schafft man. Ja, 5:30 Uhr ist die Vesper, also so ein Abendgebet. Anschliessend das Nachtessen. Dann kommen wir noch kurz zusammen. Außer am Samstag, weil am Samstag ist eigentlich die Vorbereitung auf den Sonntag, wo man eigentlich als das Evangelium versucht, bereits schon mal im Vorfeld zu meditieren. Und dann ist um 6:45 Uhr bei uns die Meti, also die Lesehore. Und anschließend noch komplett als Abschluss vom Abend. Und dann ist Nachtruhe. Aber bei mir ist das oft dann auch noch verbunden, dass ich dann halt wirklich auch noch an die Arbeit gegangen. Weil dann kann man eigentlich wirklich gut arbeiten, in Ruhe mal noch etwas machen, wo man eh weniger gestört wird. Und so, also spätestens um 10 Uhr heisst es bei mir ins Bett.
Schwester Ruth Maria, haben Sie dann damals, wo Sie noch die NZZ-Kolumne geschrieben haben, die haben in den späten Stunden geschrieben?
Meistens aber nicht immer. Also wenn ich dann gerade eine Idee hatte oder so, dann ist man natürlich gerade dran an. Oder ich habe es meistens auch so gehandhabt, das wäre das Thema und das ist mir der Gedankenblitz und der Gedankenblitz, dann hat man es einfach bereits einmal aufgeschrieben, das Dokument abgespeichert, dann hat man es zu einem späteren Zeitpunkt dann auch gerade mit dem können weiterarbeiten.
In den Medien sind Sie ja sehr stark präsent. Wie sieht das aktuell jetzt aus, Ihr Engagement?
Also ich habe weniger. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich zur Zeit fix habe, ist das Wort zum Sonntag für Kippas. Das ist, glaube ich, einmal im Monat. Wir sind da ein Vierer-Team, das das schreiben tut. Ansonsten ist es eher ein bisschen ruhig. Kommt zwar gerade nächste Woche, sollte noch einer kommen für neue Luzerner, Obwalner, Nidwalner Zeitung, wo Sommerserie macht hinter die Mauern. Und dann ist natürlich einladend hinter Klostermauern in dem Sinn. Aber ich denke, die Medienarbeit wird jetzt dann im Verlauf wieder ein bisschen zunehmen. Wir feiern ja nächstes Jahr 400 Jahre seit der Verlegung von Engelberg auf Sarn. Und da gibt es natürlich auch wieder ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit, die zu machen ist.
Das machen Sie gern?
Ja, das mache ich gern. Also das ist kein Problem.
Was bereitet Ihnen eher Mühe, so viele Tätigkeiten?
Ja, es ist halt manchmal schwierig. Wenn man bei der Buchhaltung nicht weiss, was ein Fehler ist, dann... Oder wenn man spürt, jetzt sagen wir beim Unterricht manchmal, bei der Kandidatin, ja, es läuft mich nicht gerade so, wie ich gerne hätte oder so. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mit manchmal schlechte Tage, weil es auch sehr vielfältig ist. Also, ich glaube, etwa vor 2 Wochen, wo die Krise reif waren, bin ich halt am Tag auch auf dem Krisebaum oben gewesen. Und das schätze ich eigentlich. Man ist nicht nur an einem Ort fix und es gibt eben auch wieder mal so Abwechslungssachen und von dort her kann ich jetzt nicht ganz konkret sagen, und das stinkt mir immer oder so.
Eine polyvalente Ordensschwester.
Ja, ich denke, in den heutigen Gemeinschaften ist das üblich fast,
Gut. Und ich glaube, Sie sind ja über die Thematik mit dem Hochwasser im Jahr 2005 so in die Medienarbeit reingerutscht. Was war das?
Ja, da hat es mehrere Tage geschifft. Also ich sage jetzt wirklich geschifft. Und dann ist passiert, es hat eigentlich verschiedene Aspekte gehabt. Schlussendlich hat es einfach den Samersee überschwemmt. Das Grundwasser ist gestiegen in Samer 8 Meter höher als üblich. Das heisst, es ist ins Kloster eingedrungen, also das heisst, das ganze Erdgeschoss war betroffen gewesen. Es war auch der Kulturgüterraum im Keller betroffen gewesen. Und das hat dann einfach dementsprechend bedingt, ja. Man hat das Leben komplett umstellen müssen. Von heute auf morgen. Wir hatten keine Speisesaal mehr, wir hatten keine Klosterkirche mehr, wir hatten keine Küche mehr. Ja, was machen wir jetzt? Und dann ist es sehr schnell gegangen, ja, man muss Provisorien. Also interessanterweise, wir haben nur das erste Frühstück nach dem Ereignis vom 22. auf den 23. Also am 23. August 2005 hat es das einzige Mal nur ein kaltes Frühstück gegeben, keine warme Milch und kein Kaffee. Am nächsten Tag ist das geklappt, beziehungsweise das Mittagessen war bereits warm gewesen. Wir haben nämlich einfach die Schale fürs Osterfeuer genommen, haben im Garten hinein geführt, alles Material, Pfannen und Schöpflöffel und weiss nicht was, von der Küche in den Garten transferiert und gekocht. Tiefkühltes Zeug haben wir nicht können, weil das alles auch vertrunken ist. Aber wir haben ja den Garten gehabt, da hat man einfach den Salat aus dem Garten geholt, Kohlraben und was einfach gerade reif war und geerntet und zubereitet. Von dort her war das natürlich dann ideal gewesen. Und dann ist einfach ins Raum gegangen.
Ist es euch auch entgegengekommen, weil ihr in Kamerun in der Mission tätig seid, dass ihr so können improvisieren
könnt? Weniger, aber meine Schwester, die Schwester Gabriele, war Pfadfinderin gewesen und die hat dann irgendwie gesagt, ja, wir haben hier auf dem Ding und dann haben wir einfach angepackt. Man hat eigentlich gar nicht viel gedacht, sondern man hat einfach gehandelt. Ich habe das Gefühl, sie war ein bisschen so ein bisschen und das andere war, zuerst war man unter Schock gewesen, aber man hat dann einfach gemerkt, ja, man muss ja die älteren Schwestern schauen. Wir hatten übrigens nach einer Woche haben wir auch müssen, die Hälfte von der Gemeinschaft, da sind wir 14 Schwestern, 7 haben wir müssen auswärts gehen, weil ja der Lift hat nicht funktioniert. Das heisst, sie haben nicht können Treppen laufen etc. Wir haben ja keinen Strom. Mal da haben wir wieder Strom gehabt, aber sie dürfen nicht in Untergeschoss gehen, weil es gefährlich war, wegen dem Umkehren, weil es nass ist. Beziehungsweise sie sind unfähig, sie dort zu Mittagessen, wo wir sind. Ja, aber sind alle beim Arbeiten gewesen, beziehungsweise wir, die gekocht haben, haben nicht noch Zeit gehabt, hier eine Runde im Kloster machen und überall das Essen zu tragen. Und zudem, und das ist eigentlich für mich noch der Hauptaspekt gewesen, das ist ein Ereignis gewesen, wo man hat müssen reden. Und gerade weil die so isoliert waren in ihrem Zimmer, also in einer Zelle, haben sie niemanden gehabt zum Reden. Und wenn wir gekommen sind, haben sie gesagt, ja, wir müssen. Wir haben uns nicht die Zeit können nehmen für sie. Und dann haben wir sagen, es ist besser, wenn sie auch an einem Ort sind, wo sie über das, was passiert ist, können reden. Ich weiss, eine hat sich sehr schwer getan und hat gesagt, also, ich habe so Mühe, wenn wir halt manchmal ein bisschen zackig sind und nicht gerade lieb. Aber wir sind auch müde und wir mögen auch nicht und wir haben leider keine Zeit. Und dort haben sie sicher eine ganze Gemeinschaft, ganz viele liebe Schwestern, die sich um sie den Tag immer kümmern und mit ihnen reden und machen. Und das hat sie dann ein bisschen auch beruhigt und sie hat dann zwar schnellstmöglich wieder zurück und trotzdem, sie hat einen Ort, wo sie reden kann, wo man sie umsorgt hat. Und das ist eigentlich fast noch der wichtigere Aspekt gewesen, dass sie dort auch eine gewisse Beziehung haben, ja, Kontaktmöglichkeiten.
Ihr seid ja dann auch mit einem Preis ausgezeichnet worden.
Ja, das war aber erst letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das war erst letztes Jahr. Genau, das war der Kulturgüterschutz-Förderpreis. Einfach so im Zusammenhang auch, denn, weil die Kulturgüter ja vertrunken sind, versoffen sind. Eigentlich muss man sagen, versoffen, weil sie doch 72 Stunden im Wasser waren. Man hat es dann geborgen, man hat dann auch... Und da muss man sagen, trotzdem, dass nichts organisiert ist, ist es dann sehr gut organisiert gewesen. Und die Fachleute haben auch die ersten Massnahmen halt dann wirklich sehr gut getroffen, also zum Beispiel die Bücher tiefgefrieren, beziehungsweise Oberflächen reinigen, Plastiksäckchen rein und ins Tiefkühlhaus. Und vom Tiefkühlhaus ist es ja dann dehydriert worden. Das ist eine Art Frühtrocknung, wo man die Feuchtigkeit entzieht. Und dann die Restaurierung und all die Arbeit, eben, dass man es wieder instand gesetzt hat und jetzt auch einen neuen Raum geschaffen hat, wo man die auch zeigen kann, so in ein schönes, kleines Museum, wo man auch die Leute führen kann. Was ich auch sehr interessant finde, dann kann ich nämlich mit Objekt Klostergeschichte erzählen. Oder auch, was zum Beispiel spannend ist, die Kasel oder früher noch die Leute sagen im Volksmund Bassgeigen und dann aber auch zeigen, schauen, es gibt Stolen, es gibt Manipel, das Kelchvelum, es gibt Bursa und all die Sachen, die die Leute heute eigentlich nicht mehr kennen, beziehungsweise vielleicht noch von früher noch die älteren Leute, kann man auch noch in der Zeit oder erklären, dass, wie es das mal im Gottesdienst verwendet worden ist. Und von dort her eben auch sehr spannend.
Das heisst, sie machen auch Klosterführungen?
Also vor allem Kulturgüter, weil das Kloster ist ein geschlossenes Kloster, da nehmen wir die Leute nicht rein. Aber der Kulturgüterraum, der ist zwar in der Klausur rein, aber ich habe den, ich sage jetzt nicht im Herz der Klausur, sondern ich kann sie bei einer Nebentür reinnehmen, aufführen. Und unser Leben ist eigentlich nicht tangiert. Man trifft sich mal eine Mitschwester, die im Garten ist, auf dem Weg hat an, aber sonst ist es doch noch ein bisschen abgesetzt. Und dann erzähle ich den Leuten das dort auch erzählen und zeigen.
Ein vielseitiges Tätigkeitsgebiet, das sie da inne haben. Und sie spielen ja auch Orgeln.
Ja.
Und sie haben eine Vorliebe für Rockmusik.
Ja.
Heisst das, dass man sie auch ab und zu auf den Orgeln hört, dass sie Rockmusik spielen?
Nein, weil, also erstens, ich kann nicht improvisieren. Also ich habe erst im Kloster eigentlich mit Musik machen angefangen. Das heisst, ich habe zwar mal Blockflöte gespielt, aber sonst habe ich nicht mehr gewusst, wie die Noten heissen und wo sie sind. Also ich musste mir alles wieder aneignen, dann mit Klavier und dann später Orgel. Also so gut bin ich jetzt nicht, dass ich improvisieren könnte. Und ich denke, es ist nicht unbedingt die Musik, die ich jetzt im Gottesdienst möchte. So nebenzu, ja, dann schätze ich auch, das kann ich manchmal auch die Türen öffnen. Zum Beispiel gerade zum Abprimas Notker Wolf hat die Rockmusik also eigentlich schon die Türen geöffnet. Von dort her finde ich, das hat seinen Platz in einem gesunden Mass. Aber in der Kirche lasse ich es eigentlich vor der Klosterkirche liegen, wenn man so sagen darf.
Ich denke, das hätte jetzt auch Platz, dass wir einen Moment würden eine Musikpause machen. Schwester Ruth Maria, was würde ihr das Herz erfüllen, dass wir jetzt einspielen würden?
Was ich immer sehr gerne habe, ist der Ausschnitt aus der H-Moll-Messe von Johannes Sebastian Bach, Et Resurrexit. Also das ist im Prinzip das Ostern. Das ist eigentlich beim Credo.
Dann spielen wir doch das einspielen. Viel Freude. Nach dem Credo vom Bach möchte ich das Interview mit der Schwester Ruth Maria vom Sarne Jesuskind weiterführen. Sie hat uns schon einen sehr guten Einblick in ihr Leben im Kloster ermöglicht, wie sie zum Glauben auch wieder gefunden hat. Sie hat in ganz jungen Jahren einen Brief an den Papst geschickt. Das Ganze hat mich jetzt sehr bewegt, was sie uns schon erzählt hat. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil des Interviews, wo wir das Leben noch ein bisschen vertiefen da in Sarne im Kloster. Schwester Ruth Maria, wie erkenne ich Sie jetzt so auf der Straße, wenn ich da in Sarne rumlaufe?
Wieso? Ich bin ja mal ins Kleid. Dann merken Sie sofort, dass ich es bin. Und dass ich auf dem Velo bin. Das weiss ich noch, als ich gekommen bin. Das heisst ja, Velofahren sind unklösterlich. Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, okay, aber ich bin ja auch nicht, habe auch noch nicht so müssen ins Dorf mal einkaufen. Und dann kam der Bernhard von der Mission zurück. Und irgendwo hat sie dann das Gefühl gegeben bei den Mitschwestern, das ist ja in dem Sinn, das ist doch kein Problem. Man ist doch viel schneller wieder zurück. Und es dürfte sein, also jetzt ist das kein Problem mehr. Und wenn ich mal ins Dorf gehe, meistens gehe ich mit dem Velo. Ist praktischer und vor allem, man kann es entweder in einem grossen Rucksack haben oder auf dem Gepäckträger haben, so ist es von dort auch leichter.
Das ist in dem Sinn gutiert worden, aber das Thema ist ja auch von der Benediktsregel der Gehorsam. Wie ist das für Sie? Ist das eine Herausforderung für Sie?
Also ich denke, es ist immer eine Herausforderung, weil es ist immer auch die Frage, beziehungsweise es lädt einem ein, auch immer ins Gebet zu kommen und zu fragen, zu hören, was will jetzt auch Gott. In dem Zusammenhang, wo ich dann auch mal sagen muss, ja, es hat auch Zeiten gegeben, wo ich mir sage, nein, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Aber dann ist für mich immer auch wichtiger, also sehr wichtig gewesen, eigentlich das Ziel vor Augen zu haben, und das ist Christus, und wo man dann auch müssen sagen, mein Blick auf ihn hin, kann ich das jetzt auch tragen? Und das finde ich auch schön, der Benedikt sagt auch in seiner Regel, eben, am Anfang kann der Weg nicht nur schwer sein und hart, einfach weil alles so neu ist, obwohl ich muss jetzt auch sagen, nach über 20 Jahren da leben, es ist ja nach 20 Jahren manchmal nicht immer einfach, aber es geht auch um das Hören, in sich selber reinzuhören, wieso reagiere ich so? Es kann nämlich einmal etwas offenbaren von sich selber. Wo man sagt, hoppla, da hast du eigentlich noch gar noch nicht das Zeug von Christus angenommen. In deinem Verhalten, in dem Sinn, wie du mit dem umgehst. Es ist aber auch ein Losen auf den anderen, in dem Sinn, was ist dem anderen wichtig? Was sagt mir das aber auch vom anderen? Und ich denke, und das ist beim Benedikt auch sehr stark, es darf nicht der Blindgehorsam sein, also so, wenn man manchmal hört, die Geschichte, das Bäumchen mit den Wurzeln, Kronen in die Erde rein und die Wurzelding. Das habe ich auch schon gehört, dass man da getestet hat in den Klöstern. Das ist natürlich mehr so zum extremen Beispiel, einmal ein bisschen zeigen, was eben Gehorsam heisst, wenn es heisst, sie so, so. Ich glaube, es geht nicht darum, sondern es geht ums Hören. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, das ist etwas, wo den Menschen auch ein bisschen abhanden geht. Das Hören aufeinander. Das heisst, in dem Sinne auch Rücksicht nehmen auf den anderen. Was will der andere? Oder eben auch, was will Gott von mir? Ich bin jetzt eigentlich seit Pfingstmontag auch wieder noch eine kleinere neue Situation. Ich bin nämlich Priorin geworden, also als Stellvertreterin von der Äbtissin. Und da ist man natürlich wieder in dieser Position inne, wo man eh noch kann, sagen wir es mit Anführungszeichen, Befehl geben. Wo ich muss sagen, finde das ganz schwierig. Und dann ist das Lassen eigentlich umso mehr gefragt.
Dann möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren, Schwester Ruth Maria, zu dieser neuen Aufgabe und wünsche viel Gottes sagen.
Danke, das kann ich brauchen.
Dann sollte ich Sie jetzt anders
ansprechen. Nein, ja nicht. Ich habe meine, also der Kandidatin gesagt, jedes Mal, wenn sie mir sagt, Frau Priorin, müsse sie einen Rosenkranz für mich beten. Und weil sie noch nicht so den Zugang hat zum Rosenkranz, wäre das für sie ein Riesenopfer. Das ist mir wichtiger, weil wir sind, also in dem Sinne, nämlich Geschwister und Brüder im Glauben unterwegs. Und das ist mir eigentlich wichtig. Und das andere ist halt, es muss ein bisschen eine Direktive geben, aber ich denke, wichtig ist, dass man es gemeinsam das Ziel vor Augen hat und dort drauf hinläuft.
Schön. Der heilige Benedikt ist ja als junger Mann nach dem Vorbild nach den Mönchsvätern gegangen. Das heisst, im nächsten Schritt der Weg nach innen, um menschlich nachher gereift zu sein. Wie hat das bei Ihnen ausgesehen?
Also ich denke, das ist am Anfang sowieso wichtig. Also der Weg nach innen, das hat auch damit zu tun, dass man, sagen wir jetzt auch im Gemeinschaftsleben, also in der Ausbildungszeit eigentlich bei den sogenannten Kapiteln oder auch bei Entscheidungsfragen nicht mit dabei ist, finde ich manchmal sehr hart. Also habe ich sehr hart empfunden, weil man möchte eigentlich mitentscheiden, mitgehen. Andererseits muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ist das eben auch das gewesen. Es soll mich nicht Sorgen umtreiben, was da alles läuft, sondern ich muss mich auf den inneren Weg besinnen. Es ist ja immer die Frage, das ist eine Lebensentscheidung. Fühle ich mich gerufen von Gott, ein Leben lang diesen Weg zu gehen? Und da finde ich es umso wichtiger, dass man in sich hineinlassen tut, ein Evangelium, also die Bibel liest, oder eben auch Beispiel von einem Mönchsvater oder eben auch die Benedikt, die Weiter vom Benedikt, die wir haben. Obwohl ich mir natürlich sage, ich sehe mich gar nicht in der Rolle von Benedikt, wenn dann ganz, ganz weit hin, weil ich das Gefühl habe, er hat mir sehr vieles voraus. Aber der Weg ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und ich denke nicht nur jetzt im benediktinischen Ordensleben, sondern in jedem Ordensleben, der Weg nach innen. Weil wenn ich mich kenne, dann kann ich auch den anderen besser verstehen. Weil ich kenne mich besser mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken. Ich weiss aber auch, dass Gott mich trotz allem, also mit allem, eigentlich auch den Weg führt. Also für mich ist das beste Beispiel der Paulus, also, oder auch der Petrus, was die da sich erlaubt haben, was wir einfach aus der Bibel kennen, ist ja schon gerade ein bisschen heftig. Und trotzdem, Gott hat die beiden als Werkzeug verwendet. Und ich denke, die haben gewusst, wo die Stärken sind, wo sind meine Schwächen. Und dementsprechend haben sie können wirken. Und darum ist der Weg nach innen eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Sich selber kennenzulernen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man dann nicht bis jetzt stehen bleibt, sondern es muss natürlich dann auch Frucht bringen. Also ich finde, wenn es eine Frömmigkeit bei sich selber stehen bleibt, aber der Umgang, sagen wir jetzt mal, mit den Mitmenschen zweifelhaft wird, dann muss man sagen, ja, stimmt irgendetwas nicht, weil eigentlich muss das, was ich durch Gott empfange, muss auch weitergegeben werden, muss auch spürbar werden.
Demut ist auch ein Thema beim heiligen Benedikt. Und Sie sind ja eigentlich, so wenn ich sie jetzt so registriere, sehr eine erfolgreiche Ordensfrau und sie sind gesegnet mit vielen Talenten. Wie gehen Sie mit dem Thema um?
Für mich sind es gesagt, ja, gesegnet mit viel Talent, ja. Aber die Talente habe ich von Gott bekommen. Also für mich ist das eigentlich immer der Aspekt. Es ist etwas Geschenktes. Es ist mir anvertraut und jetzt ist mein Bestes, versuche das Beste damit zu machen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aber der Benedikt ist ja auch hart, dass er sagt zum Beispiel, wenn ein Handwerker stolz ist auf das, was er macht und sich rühmt, praktisch nur ich kann das und die anderen kann es nicht so gut wie ich, dann sagt der Benedikt, man soll ihm die Arbeit wegnehmen. Also weil er dann eigentlich nicht erfasst, dass er das von Gott geschenkt bekommen hat und ihm anvertraut worden ist. Und das ist ja für mich auch so spannend, wenn ich im Kulturgüterraum inne bin, frage mich immer die Leute, wer hat das gemacht? Woher kommt das? Und dann muss ich sagen, keine Ahnung. Wir haben eine Kasel, wo wir wissen, welche Schwester es gestickt hat. Sonst wissen wir es nicht. Eben in dem Sinn, das Talent, das man hat, ist in Dienst Gottes gesetzt worden. Und es ist sein Lob, seine Verherrlichung, aber nicht mein Werk in dem Sinn. Also das kommt für mich auch immer sehr stark zum Tragen. Wo man, als heutiger Mensch will man immer wissen, wer hat es gemacht, wann ist es gemacht worden, zu welchem Zeitpunkt und. Und das haben sie in den Hintergrund gesetzt. Klar kann man die Zeiten nicht ändern, ich bin auch so, ich bin geschichtlich sehr interessiert und bedauere manchmal, aber es, ich finde, das ist eigentlich das Wesentliche in diesem Aspekt. Weil dann weiss ich auch, da komme ich auch an den Punkt, wo ich weiss, das kann jemand besser. Und dann bin ich auch bereit, dieser Person das sagen, du kannst es besser.
Kulturgüter haben Sie gerade vorher angesprochen, Sarne Jesuskind. Können Sie da vielleicht uns das ein bisschen näher bringen?
Also, Sarne Jesuskind, das ist ein Wallfahrtsort, beziehungsweise eine Statue vom Jesuskind. Und spannend ist eben eigentlich, dass die Geschichte mit dieser Statue eng verbunden ist eigentlich mit unserer Klostergeschichte. Also, sagen wir so, man weiss, wo das Frauenkloster vor dem Jesuskind war, aber eigentlich schon sehr bald hat das eigentlich das Leben auch geprägt. Ich muss vielleicht doch ein bisschen ausholen. Unsere Gemeinschaft ist 1120 in Engelberg als Doppelkloster gegründet worden. Also Frauen- und eine Männergemeinschaft. Das Kloster war das Zentrum der mittelalterlichen Mystik, so in der Zentralschweiz. So einfach Heinrich Seuse, Meister Eckhart, einfach so ein bisschen als Namen, den man gerade so kennt. Und dort ist auch die Kindheitsverehrung natürlich eine sehr große Rolle gespielt. Und wir haben auch den Franz von Assisi, der das erste Mal eine Krippe dargestellt hat. Man hat das auch aufgenommen. Und dann hat es in Engelberg, ich würde sagen, ich hatte ein bisschen die Schaffungskraft, man schätzt, die starten Mitte 14. Jahrhundert, die Entstehung. Und in dieser, kurz nach dieser Entstehung geht man davon aus, dass eine Mitschwester nicht die Mitternachtsmesse konnte. Und sie hat dann gebeten, dass man ihr doch das Jesuskind auf die Zelle bringen soll, damit sie können Weihnachten in der Zelle feiern, wenn sie schon nicht kann, am Gottesdienst teilnehmen kann. Und man ist ihrem Wunsch nachgekommen. Und die Schwester hat einfach wirklich das Geheimnis betrachtet, was heisst das? Gott wird Mensch. Gott wird Mensch und er wird nicht irgendwann ein erwachsener Mensch, sondern er wird ein kleines Kind. Oder wir im St. Gallischen würden sagen, ein kleiner Gruf, der noch Hilfe braucht. Und was heisst das? Der liefert sich uns völlig aus. Und ist da. Und in dieser Betrachtung inne hat sich das Kind bewegt. Also einerseits das linke Ärmel aufs Herz gelegt und das rechte Bein angezogen. Und das hat sich dann eigentlich sehr schnell verbreitet, die Nachricht. Und es sind Menschen bereits auf Engelberg gewallfahrt zu dem Jesuskind und haben ums Gebet der Schwester gebeten. Und wo 1615 dann die Gemeinschaft nach Samen verleiht worden ist, hat man das Jesuskind mitgenommen. Also wir können genauso gut vom Engelberger Jesuskind reden, ja, vom geschichtlichen Ursprung her. Und die Wallfahrt hat sich da eigentlich auch weiterentwickelt und läuft auch heute noch. Es ist eher eine stille Wallfahrt, also wir haben nicht die grossen Pilgermassen, wie man es jetzt vielleicht mal in der Schweiz zu Einsiedeln herkennt oder auch Maria Stein. Es ist mehr ein bisschen eine stille Wallfahrt, sehr viele Einzelpersonen. Und da staune ich auch, vor allem staune ich, weil sie in unserer Kirche Menschen findet, wenn man sie auf die Kirche anspricht, auch mit denen, die nichts zu tun haben, aber in unsere Klosterkirche kommen, sagen, da kann ich mal zu mir kommen, kann ich still werden, ein Kerzchen brennt für mich, und sie spüren, dass da irgendwie ein heiliger Raum ist, und ich sage immer, das kann der Anfang sein von mir. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass da eben auch ein Punkt ist, wo alle irgendwo mal auch einen Ort haben, wo sie kommen können. Ist natürlich auch sehr geeignet, wir sind mitten in Sarnen. Das war in den Anfängen des Klosters hier nicht. Da waren wir natürlich außerhalb. Das Dorfzentrum war anders. Das Dorf ist eigentlich so gewachsen, dass wir jetzt mitten im Bahnhof sind. Ja, 5 Minuten oder nicht einmal hat man zum Bahnhof rauf. Also ist eigentlich verkehrstechnisch wunderbar. Und das tut natürlich auch ein bisschen zeigen, dass die Menschen hier hinkommen. Und ich finde das eben schön. Man findet alle Altersklassen, alle Berufsgruppen. Und das finde ich schön. Und die Menschen kommen dann eben auch an die Pforte, bitten ums Gebet. Und das ist dann auch für uns eben auch unsere Hauptaufgabe. Wir sagen, unsere Aufgabe ist eigentlich, die Hauptaufgabe ist das Gebet. Klar gibt es alles andere auch, das ist auch wichtig. Aber wir sehen unseren Auftrag im Gebet für die Menschen. Oder gerade auch für die, die halt niemand betet. Beziehungsweise es gibt auch Menschen, die ich sage, ich bete für dich, die eigentlich denken, ja nein, Hilfe. Und wir haben schon mehr als einmal übertrocknet, man hat, weißt, was mir mal schlecht gegangen ist, habe ich gedacht, sie hat mir das gesagt, da ist jemand, der wenigstens an mich denkt. Und das finde ich dann auch schön, wenn man so Rückmeldung bekommt.
Im Jahr 2015 feiert ihr ein wichtiges Jubiläum. Wie sieht das aus? Habt ihr da schon Ideen?
Ja, wir haben einiges, aber wir machen das jetzt nicht, weiss nicht wie gross. Aus einem einfachen Grund, 2020 feiern wir 900 Jahre seit der Gründung. Und von dort her gibt es natürlich einiges. Also wir haben auch einen Jubiläumsgottesdienst am 21. Februar. Den können wir leider nicht am Tag selber machen. Also mein Traum wäre es ja gewesen, am 18. Februar 2015. Und der dann ist der gerade Aschermittwoch. Und am Aschermittwoch kann man schon einen guten Jubiläumsgottesdienst machen. Und so haben wir es auf den Samstag verlegt. Da wird der Abt von Engelberg den Vorsitz haben. Der Stiftschor Engelberg wird singen. Die Regierung ist bereits eingeladen, gemeinsam, wo man doch ein miteinander mal feiern. Das ist so ein bisschen die Eröffnung. Dann ist auch geplant, im Kulturgüterraum vielleicht ein bisschen Objekt zu zeigen, die gerade spezifisch auf die Umsiedelung anzusprechen sind, wo man ein bisschen zeigen kann. Oder auch etwas vom Doppelkloster in Engelberg. Denn das Hauptereignis ist, obwohl es eigentlich eine weltliche Oper ist, ist die sogenannte Engelbergische Talhochzeit von Meier von Schauensee. Er ist ein Luzerner Komponist. Und unsere Musikbibliothek ist ja die viertgrößte historische in der Schweiz. Hat auch den Rang von einem Kulturgut von nationaler Bedeutung. Und wir haben dann gesagt, so Festspiele gibt es einige gerade in dieser Zeit in Obwalden. Wir machen das nicht, sondern wir nehmen eben die Mundart-Opern. Schliesst, obwohl es ein weltliches Stück ist, mit Amen. Das finde ich ganz toll. Mit Amen hört es auf. Also passt halt doch. Wir haben uns auch für das entschieden, weil nächstes Jahr feiert dann auch Engelberg 200 Jahre Zugehörigkeit zu Obwalden. Weil vorne war es ja ein Fürstabtei und der Abt war auch der weltliche Herrscher über das Tal Engelberg. Und dann passt das irgendwo zusammen vom Namen. Da ist jetzt die Verarbeitung. Noten werden hergestellt, Musiker werden gesucht. Aber da haben wir auch jemanden, der das für uns organisiert. Darum sind wir jetzt nicht groß tangiert. Und dann ist eigentlich dann nur noch gedacht, ein Abschlussgottesdienst oder ein Abschlussfest am 30. November dann von diesem Jahr. Da ist noch nicht groß fixiert, was. Weil das ja unser Klosterpatrozinium ist. Und das Wichtigste vergessen. Am 30. August machen wir einen sogenannten Open-Air-Gottesdienst. Das heisst, mit der Pfarrei Sarne. Und der ist geplant, wenn es, also wir hoffen, natürlich schön Wetter ist, im Klostergarten, also in der Klausur, einen Feldgottesdienst zu machen. Mit dem Tag der offenen Tür. Das ist noch so ein bisschen auch die Pfarrei mit eingebunden. Und weil sie feiern dann gerade ihr Patrozinium, ist zwar Peter und Paul, das wäre zwar am 29. Juni, aber gerade dann ist das Zentralschweizer Jodelfest da in Sarne. Und dann ist es auch nicht so geeignet, ein Patrozinium. Und dann haben sie gesagt, ah, wir verschieben es doch gerade mit dem Frauenkloster zusammen. Es ist doch schön, wenn wir gerade miteinander können feiern können. Und weil sie für das Patrozinium auch eher finanzielle Mittel ein bisschen mehr auswenden, können sie dann das da auch mit einfließen.
Das wäre also ein Ausflug wert, im Jahr 2015 einmal dahinter kommen, nach Sarne.
Ja, wenn sie noch Platz haben.
Wo bekommt man die Informationen?
Also was ich momentan bin ich jetzt gar noch nicht sicher, weil die Homepage von mir selber, von uns nicht selber betreue. Etwas ist sicher auf unserer Homepage. Aber da wird auch immer wieder in der Presse etwas weitergehen. Also wir werden auch je nachdem immer wieder auch eine Presseinformation an die verschiedensten Pressestellen weiterleiten. Also das
können Sie uns vielleicht Internetseiten geben?
Das wäre www.frauenkloster-sarnen.ch.
Das Kloster heisst St. Andreas. Was bedeutet Ihnen der heilige Andreas?
Ich muss auch sagen, ich habe mich mit dieser Person eigentlich nie gross befasst. Es ist der Andreas, der Apostel Andreas. Ja, ist einer der ersten Jünger. Ich habe mehr den Bezug halt zu denen, die so ein bisschen spontan sind und ein bisschen rebellartig sind. Oder
wer wäre das?
Ja, also der Petrus mit seiner vorlauten Rede. Also das ist mir jetzt einfach näher, weil man ja vom Andreas in dem Sinn auch nicht allzu viel sonst überliefert hat. Was natürlich ganz schön ist, dass er auch lässt und geht schauen. Also, und auch auf Jesus sich einlässt. Aber sonst ist mir eben das natürlich Petrus, jedes Mal irgendwo sein Senf dazugeben, ob es passt oder nicht passt. Ist eher so ein bisschen mein Typ, aber ich bin trotz allem stolz, dass das Kloster diesen Namen hat, weil es gibt praktisch keine Klöster, die wirklich St. Andreas heissen, wo der Andreas als Patron haben. Die Vermutung ist, und das weiss man zwar geschichtlich nicht, dass eben Königin Agnes von Ungarn eine grosse Wohltäterin vom Frauenkloster in Sarne war. Also sie war eine Habsburgerin und ihr Mann hat Andreas geheissen, also der König von Ungarn. Und der ist auch umgebracht worden. Und weil da gross, starke Beziehungen waren, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Namensgebung eben dann auch den 14. Jahrhundert ein bisschen stark auf das mit begründet ist. Ist eine Vermutung. Bestätigen kann man es nicht von der geschichtlichen Quelle her. Aber es wäre nachliegend, weil ich kenne in unserem Raum, orthodoxen Kirchen, ist es wieder ein bisschen anders. Eigentlich keins.
Es war schön, mit Ihnen über Ihr Leben zu reden. Danke vielmals. Und vor allem hat mich jetzt das gefreut, dass wir mit Ihnen ein Interview führen dürfen. Sie in der neuen Rolle als Frau Priorin. Und nochmal alles Gute und viel Gottes sagen. Und ich wünsche Ihnen einfach weiterhin gut zu wirken. Und möge der heilige Benedikt euch auf dem Weg weiter begleiten auf die Fürsprache bei unserem Herrn Jesus. Danke vielmals, Schwester Ruth Maria. Ja,
danke auch. Es war auch für mich eine schöne Zeit, jetzt ein schönes Gespräch.
Schwester Ruth Maria, was würde Ihr Herz erfreuen? Welche Klänge soll ich einspielen zum Abschluss?
Von der Priest Hatzia Belen. Und ich finde das halt so schön, weil am Schluss hört es auf Olle.
Dann hören wir doch mal in die Hatzia Belen und wünschen viel Freude. Andrea Marti verabschiedet sich bei Ihnen allen.